Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Ich habe Angst.
Geht's jetzt?
Ich habe Angst.
Du hast es kaputt gemacht.
Nein, ich habe nichts kaputt gemacht.
Du mit deinen unegalen Finger.
Der Mac muss halt ab und zu auch mal neu gestartet werden.
Aber eigentlich muss man den Mac gar nicht neu starten, weil das ist der.
Wie man sieht, muss man doch.
iOS.
Egal, jetzt lass uns die Menschen nicht langweilen mit irgendwie
egal.
Mac.
Egal. Ich habe schon ein paar Glühwein, kann ich singen?
Ich habe Angst, weil ich eigentlich ja immer gerne weiß, was du erzählst, so grob zumindest. Ja,
und jetzt weißt du es nicht, weil ich gesagt habe, ich erzähle es im Podcast, all dieweil.
Genau.
Sonst also muss ich es zweimal erzählen.
So weit sind wir schon gekommen, dass wir quasi privat nicht die Dinge mal besprechen, bevor wir sie öffentlich besprechen.
Komm, Zeit ist Geld. Mach hinne. Money, los, hau in die Tasten.
Hier ist der Pferdepodcast, Episode 141 und die Sendung ist knallevoll. Wir haben zwei Interviews, wir lernen Sitzen mit Melina und wir verhackstücken die Frage vegane Halfter.
Da muss ich schon lachen.
Warum?
Alleine, wie das klingt, vegane Halfter,
ja.
Da muss ich schon lachen.
Also es sind, es wird noch tolldreister. Also es sind Halfter, die aus Abfällen hergestellt sind, aus irgendwelchen Ananas-Staudenblättern. Es drängt sich die Frage auf, besteht die Gefahr, dass die Pferde die Halfter fressen? Und
AC bestimmt.
AC würde einen Weg finden, der schlaue Haflinger. Also es ist schon, ja, es ist sehr spannend. Also darüber reden wir. Ich erkläre wieder einen Begriff aus der Reiter- bzw. Pferdewelt, den ich als Laie nicht kenne und den ich herleite. Und wir legen los mit, und deswegen bin ich so gespannt, weil ich weiß es wirklich nicht, was passiert ist. Du warst auf dem Turnier, du bist, glaube ich, Lehrgang geritten mit Raimund Wille. Du bist.
Nee, mit Kleckse.
Ja. Sehr lustig. Ein Kasper hat sie auch schon gefrühstückt.
Der war in der Glühweinflasche.
Ich drehe durch. Der Kasper in der Glühweinflasche. Geiler Folgentitel übrigens. Du bringst mich jetzt gerade aus dem Tritt. Gott, oh Gott. Ja, es ist das Ende eines langen Tages. Wir haben uns hier heute Morgen abgeklatscht. Ich kam vom Nachtdienst um 6 oder wann und du bist abgedampft um 6. Jetzt sind wir ungefähr roundabout hier 12 Stunden später. Ah, ja.
Ja.
Aber der Glühwein ist intus, wir sind gut drauf und ja, erzählen jetzt einen vom Pferd, schätze ich, dreh durch. Wir fangen wie immer an mit deinen beiden Youngstern. Der Weg von der Jungpferdeausbildung hin ins große Dressurviereck, das ist die Überschrift unseres Podcasts mit AC/DC, dem Hafi, und mit Klecks, dem Warmblöd, arbeitest du daran. Und du hattest mit beiden unterschiedliches Programm heute. Ich weiß nicht, wollen wir mit dem Wettkämpfer anfangen?
Wir fangen lieber mit dem Klecks an, der wäre heute Morgen um 8 schon dran.
Okay, also machen wir es chronologisch.
Chronologisch,
genau. Chronologisch,
ja. Also, ja, 8 Uhr, ich war heute erste Schülerin bei Raimund Wille. Das heißt, ich.
Ist das gut oder schlecht? Also Raimund Wille, vielleicht dazu sagen, er klingt ja immer so, als würde er ein rohes Steak frühstücken. Also ist ein sehr, durchaus auch ein dominanter Trainer. Also ist es quasi gut, nah dran zu sein an dem rohen T-Bone Steak?
Nein, ich sag mal so, nein, das kommt drauf an, welches Pferd man reitet. Also mit Klecks ist er ja sehr, sehr, sehr vorsichtig. Also.
Okay.
Ich glaube, er findet dieses Pferd richtig gut. Also es war aber heute Morgen, ich war um 6:45 am Stall. Es war stockdunkel, es war nebelig, es war kein schönes Wetter. Klecks hat noch
kalt auch, ne?
Kalt. Klecks hat noch die Rotze in den Augen gehabt. So, was soll ich jetzt hier in den Hänger steigen? Okay, wo willst du denn hin? Wir sind um 7 losgetuckert, waren um 6:45 auf der Anlage, wo der Lehrgang stattfindet. Da war auch noch alles dunkel. Und es war so ein bisschen gruselig. Klecks hatte auch so ein bisschen Angst, weil es war wirklich stockduster.
Mhm.
Und aber er ist relativ brav. Also wenn wir irgendwo fremd sind, ist er immer super brav. Der lässt sich gut handeln, der schnaubt dann mal, der macht mal den Schweif hoch und bläst mal durch die Nüstern. Aber alles gut, da waren wir um halb acht fertig in der Halle, dann führe ich ihn immer erst noch 10 Minuten Schritt und lasse ihn sich alles angucken, mache so ein bisschen Gymnastik mit ihm, dass er so ein bisschen locker wird und ja, so 7:45 aufs Pferd steigen und so die ersten Runden schon mal traben, dass er ein bisschen locker ist und um 8 Uhr fing dann der Unterricht an. Und ich habe, Herr Wille kennt das Pferd ja, wir waren ja schon 2 oder 3 Mal, glaube ich, bei ihm. Und ich habe ihm auch gesagt, er ist sehr gewachsen in der letzten Zeit. Ich habe ihn immer mal wieder rausgenommen aus dem Training, weil ich so das Gefühl hatte, dass er nicht so, dass er so viel mit sich selber zu tun hat, dass er sich nicht noch mit einem Reiter beschäftigen kann. Das ist auch alles gut. Herr Wille sagt, das ist überhaupt kein Problem. Ich sage, er ist ja schon 5 und er sollte eigentlich, nein, nein, ganz ruhig, alles, alles gut. Und wir haben das Training dann angefangen mit leichtem Traben und dann habe ich ja immer so das Gefühl, ich muss dieses Pferd nach vorne schicken. Ich habe immer das Gefühl, der trabt zu langsam. Herr Wille hat jetzt heute wirklich mal mit mir daran gearbeitet, dass ich ein gutes Gefühl dafür entwickle, dass der Trab nicht zu langsam ist. Ich muss nur das Hinterbein ein bisschen flotter machen. Er muss fleißig hinten abfußen, aber der Trab bleibt trotzdem groß. Also man kann es vielleicht so erklären, dass man, also mein Bedürfnis ist immer trapp, 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 trapp. Er trabt aber trapp, trapp, trapp,
okay.
Trapp. Dieser Takt, und der ist gut. Und Herr Wille hat gesagt, behalte diesen Takt, mach nur das Hinterbein ein bisschen schneller.
Mhm.
Und dann hat er mir auch so ein paar kleine Techniken mit an die Hand gegeben, wann ich welche Parade geben muss. Also man muss immer beweglich bleiben im Handgelenk, immer kleine Paraden geben vorne, dass er das Genick locker macht. Er hat es genannt, schüttel das Genick ein bisschen aus. Stell dir vor, du willst das Genick schütteln. Das hat super geholfen. Dann tritt er auch vorne dran und ich habe im Spiegel gesehen, dass dieses Hinterbein so mega aktiv war. Der ist getrabt, riesengroß, aber auf dem Pferd fühlt es sich an, als würde er nicht nach vorne kommen. Ist aber nicht schlimm, das ist gut so. Und er braucht das, also er sagt, für die Basis ist es total wichtig, dass der so trabt, um diese Kraft zu entwickeln, sich nachher auch selber zu tragen. Wenn ich ihn nach vorne jage, kann er keine Kraft entwickeln.
Mhm.
Das leuchtet mir sehr ein und wir haben diese Stunde auch wirklich daran gearbeitet und sind nachher auch in die Galopparbeit und haben auch zulegen geübt, aufnehmen, wieder zulegen. Und er hat auf den wirklich leisesten Schenkeldruck reagiert und ist bergauf richtig schön durchgesprungen. Und dann, Herr Wille, wie er so ist, jetzt reit mal aus der Ecke kehrt im Galopp und dann reit, galoppierst du einfach weiter. Galopp, Galopp. Und dann sind wir im Außengalopp. Und ich so, oh Gott, im Außengalopp, das kann er ja noch gar nicht. Galoppier doch weiter, bleib ganz ruhig. Das erste Mal ist er mir ausgefallen und dann hat er gelacht, der Herr Wille, sagt er, ja, das war klar, dass der jetzt ausfällt, weil du nicht daran glaubst, dass er es kann. Und du reitest es nicht, wenn du nicht daran glaubst.
Ach komm.
Und dann nochmal probieren. Aus der, leg erstmal die lange Seite zu, aus der Ecke kehrt, nimm ihn auf, setz dich rein und galopp, galopp, groß galoppieren. Stell dir vor, er kommt dir entgegen. Und dann sind wir durch diese kurze Seite im Außengalopp super getragen auf der Hinterhand. Erste Versammlungsbereitschaft, also es war fantastisch. Es war richtig großartig heute also, Morgen.
Man hätte auch die Nationalhymne spielen können danach.
Absolut,
also,
okay. Absolut.
Aber das also, klingt aber so ein bisschen so, ehrlich gesagt, wie wenn, also die, das Training für Klecks bestand darin, wir schütteln dir jetzt mal kräftig das Genick durch, aber ansonsten war es irgendwie auch eine Therapiestunde für dich, oder?
Ja. Absolut.
Weil sozusagen, also du hast ein Gefühl von wegen, der geht nicht vorwärts, der macht dies nicht, der macht das nicht. Und also da hat dich, also da hat Raimund Wille da mal dein Genick ein bisschen geschüttelt.
Ja, ich bin ja auch immer so ein bisschen verunsichert, weil auch viele Trainer sagen ja, der muss erst mal vorne ranziehen.
Naja, ich wollte gerade sagen, wir haben das ja häufiger besprochen, genau, hier im Podcast.
Wir sind
auch
über diesen Schritt der Jungpferde, also 3- und 4-Jährige, reitet man erstmal nach vorne, dass die vorne ranziehen. Ich habe ja eine Anlehnung, ist alles gut. Also es geht nicht mehr um dieses Problem, dass das Pferd keine Anlehnung hat, sondern ich will ihn ja trotz Anlehnung, habe ich immer noch diesen Impuls, der muss mehr nach vorne traben. Und da sagt er, jetzt sind wir an einem Punkt, wo der nicht mehr nach vorne muss. Der hat ja die Anlehnung, der tritt ans Gebiss und jetzt musst du den so reiten, dass er Kraft entwickelt, dass er groß trabt und wenn die Anlehnung fehlt, ja, dann fordere ihn mal auf, dass er ein bisschen nach vorne wieder dran tritt, aber die Anlehnung ist relativ sicher.
Also wenn die da ist, dann ist sozusagen auch genug.
Genau, und ich habe aber diesen Punkt verpasst.
Und du wolltest mehr.
Ich wollte immer mehr, genau, und das macht mich dann auch immer so, ich denke immer, ich muss ihn mehr nach vorne schicken und ich muss mehr reiten. Und er sagt, nee, mach gar nicht so viel, reicht schon. Na klar ist es auch für den Reiter anstrengend, ihn so zu reiten, weil man muss ihn treiben. Also man muss ihn schon treiben, es ist super anstrengend. Das Treiben wird, je größer der Trab oder je größer der Bewegungsablauf wird, umso anstrengender wird das Treiben für mich, weil er ja noch gar nicht die Kraft hat, sich selber zu tragen. Aber diese Kraft entwickelt er dadurch, dass ich ihn so reite. Habe ich verstanden, leuchtet mir total ein. Klecks war auch nach 25 Minuten wirklich klatschnass von vorne bis hinten. Er war total nass und der Herr Wille sagte dann auch, man sieht ihm an, er würde so gerne noch, er will dir diesen Gefallen tun und er will für dich alles geben, aber er kann auch jetzt nicht mehr, er lässt die Ohren hängen. Mhm. Er hat wirklich die Ohren hängen lassen, so hat ihn das angestrengt.
Okay, krass.
Aber es war fantastisches Reitgefühl, also wenn man selber nicht reitet, also dieses Gefühl, dass das Pferd unter dir tanzt, ist einfach einmalig und das hatte ich heute mal wieder.
Aber das klingt ja eigentlich so, also ich sag mal so, der perfekte Tag wäre jetzt ja gewesen, 8 Uhr aufsteigen hier, Raimund Wille, Genick schütteln, der ganze andere Kram, den du gerade erzählt hast, 9 Uhr Pferd nach Hause fahren, 9.30 Uhr Badewanne, Rotwein, zurück ins Bett.
Perfekter Tag. Jetzt hatte ich so. Aber noch Turnier genannt mit AC.
Genau, Augen auf bei der Wochenendplanung.
Ja. Und was passiert um 11 Uhr? Es fängt an zu regnen.
Und wie? Ich bin.
Und ich so, Gott sei Dank, es regnet, ich brauche nicht aufs Turnier.
Ich hätte jede Wette, also darf ich jetzt mal ganz ehrlich sein? Also ganz ehrlich, ich habe gedacht, das wird ein lustiger Podcast, weil ich mit dem Hund natürlich im Regen laufen gegangen bin. Und du weißt, unser Hund, wie der Regen mag. Und sie hatte trotzdem Lust rauszugehen. Und sie wusste, dass es regnet draußen, weil wir waren kurz Pipi machen und sie wollte trotzdem laufen gehen. Ja, du weißt ja, unser Hund, Designerfell, Regen, das wird nass, das wird dreckig, mache ich nicht. Selbst ich habe kurz drüber nachgedacht, rattenkalt, Schifferegen brauche ich nicht. Und wir sind natürlich heldenhaft, Helden, die wir sind wir laufen gegangen, alles gut. Und ich dachte, Jenny geht garantiert, die Schönwetterreiterin geht garantiert nicht reiten aufs Turnier und dann wirst du jetzt mal schön ausgezählt. Ich bin ganz baff, dass du trotzdem gefahren bist.
Ja, ich hatte so, Gruppenzwang.
Gruppenzwang.
Ich hatte die weiße Reithose schon an. Oh, fährst aufs Turnier, fährst auf. Nee, es regnet ja. Wie, du fährst nicht aufs Turnier, wenn es regnet? Also weißt du,
alles
du hast
klar.
Schon Zöpfe drin und die weiße Reithose schon an. Und dann war das so, ich wurde da so reingedrängt. Ich wollte gar
sehr gut.
Nicht. Aber ich wurde da wirklich reingezwungen. Okay, dann fahre ich halt.
Der soziale Druck wirkt.
Es ging noch Abreiten in der Halle, Prüfung draußen. Also das waren dann so 10 Minuten, die man im Regen reiten musste. Hatte 2 L-Dressuren genannt, eine normale L-Dressur und eine Dressurreiter L. Und es lag günstig, es waren nur ein paar Starter, es waren nicht so viele wegen des Wetters. Es lag günstig, war in der ersten L war ich vorletzter Starter und in der zweiten war ich, glaube ich, dritter Starter oder so. Da dachte ich, okay, ich kann auch mal beide reiten. Mache ich ja normalerweise nicht, aber an dem Tag dachte ich, jetzt bin ich eh nass. Ja. Die erste Prüfung. Also AC hat sich in dieser Halle nicht so wohl gefühlt. Das war auch das Abreiten. Ich hatte kein gutes Gefühl. Wolltest du was sagen?
Nee. Ja, wollte ich, aber ist egal. Ist okay. Nicht so wichtig. Ich wollte quasi therapeutisch unsere Hörerschaft schon mal vorbereiten auf das, was kommt. Weil ganz kurz haben wir ja dann doch im Vorgespräch geredet. Aber erzähl du mal fröhlich weiter.
Wir hatten keine 4,8. Alles gut. Ja, beide Prüfungen mit der 6 vorm Komma, immerhin.
Alles klar.
Jetzt kannst aber, du aufatmen. Du
ja, ich atme aufatmen. Wirklich auf, aber trotzdem hast du dich ja ungerecht behandelt gefühlt. Ich finde so das immer, also ich, kleiner Disclaimer, ich finde es ja immer so, also weil ich dich kenne, ist es eigentlich nicht problematisch, weil du mit dir selber sehr hart ins Gericht gehst und wenn du sagst, Richter haben da nicht gerecht bewertet sozusagen, dann weiß ich, dass es so
hängen
ist, aber
das
trotzdem
jetzt mal nicht
hab ich,
so hoch.
Genau, ja. Wir hängen es nicht so hoch. Also, Amen.
Erste Prüfung, ja, also war beim Abreiten schon nicht so fluffig, wie ich ihn kenne. Also er war nicht durchlässig, er war fest. Ich habe ihn, wir haben gekämpft und normalerweise mag ich das gar nicht so gerne. Aber wir sind dann auch so in die Prüfung reingeritten, die war auch nicht gut. Also meine Übergänge waren alle irgendwie hakelig. Es war nicht so harmonisch. Also ich selber obendrauf habe auch gefühlt, ich kriege ihn nicht vor mich und ich kriege ihn nicht durchlässig. Also ich kann nicht so richtig meine Hand hinterher reiten.
Also war der dann zu gut bewertet, wenn du sagst, ein 6 vorm Komma?
Eigentlich ja. Also in dieser Prüfung war es eigentlich, es gab eine 6,2, wo ich echt erstaunt war, wo ich so gedacht habe, echt jetzt? Okay, dann habt ihr Dinge nicht gesehen, die ich gefühlt habe.
Verstehe.
Auch so rum ist es mal. Also es gab trotzdem noch eine 6,2, damit ist man nicht in der Platzierung. Also es waren wenige Starter, es wurden auch nur 4 platziert. Und in der zweiten Prüfung habe ich so ein bisschen die Taktik gewechselt. Das war eine Dressurreiterprüfung, wo ich auch so gedacht habe, okay, da kommt es darauf an, ist das Pferd durchlässig, kommen die Hilfen an, sind die Übergänge schön geritten, ist auf den Punkt geritten. Also da kommt es wirklich mehr darauf an.
Auf dich, oder? Wie der Name sagt. Ne?
Und die Einwirkung auf das Pferd. Also ja. Wie läuft der durch diese Prüfung? Kommen die Hilfen beim Pferd an und so? Und gefühlt habe ich diese Runde wirklich schön absolviert. Also es war, glaube ich, ein kleiner Patzer war drin, sind diese Schlangenlinie, wo man bei X durchparieren muss zum Schritt und 3 bis 5 Schritte Schritt. Und da ist er mir einmal angezackelt. Mhm. Also das war der einzige kleine Patzer, den wir drin hatten. Ansonsten waren die Übergänge alle super flüssig, die waren am Punkt. Die Kurzkehrt war gelungen, der Mitteltrab war schön aus der Hinterhand entwickelt, nicht so gelaufen. Also ich hatte auch das Gefühl, dass er richtig schön Last aufnimmt. Die einfachen Wechsel waren gelungen. Also es war wirklich nichts dabei, wo ich gesagt hätte, okay, also das gibt nichts. Und ich bin grüße und habe so ein Gefühl, das muss aber eine hohe 6er-Note geben, wenn nicht sogar eine 7 vorm Komma. So war mein Ritt gefühlt.
Okay, und dann will man natürlich, wenn man dann hört 6, ich weiß das gar nicht, was.
6,0 gab es dann.
Okay, und dann will man natürlich mit der Gerte in den Richterwagen gehen und sagt mal, hört mal ihr Affen, was
ist da los? Ich war enttäuscht, also das war so das erste Gefühl, ich war enttäuscht von dieser Note und ich habe dann, der erste Gedanke war, was wollt ihr denn sehen? Was hätte ich denn reiten müssen, um mehr als eine 6,0 zu kriegen? Aber es hat geregnet, weißt du, ich bin dann auch zum Hänger und habe das Pony abgesattelt. Er hat es super gemacht. Ich war ganz zufrieden mit AC, weil er so schön da durchgelaufen ist. Er war so durchlässig und ich hatte so ein tolles Reitgefühl. Er hat mich richtig schön reiten lassen. Und der Höhepunkt war dann, dass eine Mitreiterin zum Hänger kam. Ich habe sie gesucht und dann dachte ich noch so, wenn eine sie zu mir sagt, sagt mir das wieder, wie alt ich bin. Scheiße.
Genau, alles klar. Der Tag, der doch so gut angefangen hatte.
Wird schon wieder vorbei, die gute Laune. Nein, aber die kam zu mir an den Hänger, um mir zu sagen, was für eine schöne Runde wir geritten sind. Und hat die Note gehört und hat gesagt, ich muss da jetzt hingehen und muss der sagen, dass sie so schön geritten ist. Das hat sie zu ihrem Mann gesagt, der war auch dabei. Der Mann hat übrigens vorher, war auch noch eine ganz süße Geschichte, zwischen beiden Prüfungen musste ich mal Pipi machen und ich hatte ja keinen Helfer, ich war ganz alleine. Und dann der Mann von ihr stand da an dem Tor und dann habe ich gefragt, könntest du vielleicht kurz mal halten? Ich müsste mal schnell aufs Klo. Der ist ganz brav, habe ich gesagt. Und bin weg und komme wieder und sehe meinen AC so ganz aufgeregt. Und der Mann hing an dem Pony dran und AC hat gewiehert und geguckt und geguckt und sieht mich und schreit wirklich nach mir. Da ist sie ja endlich. Also weißt du, dass du mich nicht mitnimmst aufs Klo, das geht gar nicht. Hier in der Fremde lässt du mich einfach alleine. Und der hat so nach mir gewiehert, da geht dir das Herz auf. Wirklich, dann komme ich in diese Halle und dann wiehert der mich an. Und dann geht mir das Herz auf und dann denke ich so, er ist einfach das.
Der hat dich voll zum Mitpferd gemacht, ja. Der hat dich richtig eingemeindet irgendwie. Ja,
also okay. Das war so knuffig und dann habe ich ihn so lieb, dann will ich ihn am liebsten irgendwie mit nach Hause nehmen. So genau, das war noch das Süße, aber ich fand das von dieser Mitreiterin so toll und das hat mir auch, ich habe auch gesagt, you made my day, Dankeschön. Also manchmal hat man ja selber nicht so eine gute Selbsteinschätzung und dann kann man sich selber nicht so gut bewerten und denkt, ich bin viel besser geritten, als es tatsächlich
ja,
war.
Klar.
Aber dass dann noch jemand extra kommt, mich sucht auf dem Hängerparkplatz, um mir das zu sagen, das fand ich schon toll. Und ich habe mich ganz herzlich bedankt und habe gesagt, es war toll, dass du nochmal gekommen bist und gesagt hast, es war so eine schöne Runde, weil das habe ich auch gefühlt und die Note hat mich wirklich enttäuscht. Aber manchmal beim Dressurreiten ist es so, also ich weiß es ja auch, trotz allem ist man enttäuscht, wenn man dann so bewertet wird, na klar, aber es ist so.
Ja, naja.
Und ja, ich bin zufrieden mit dem Pony. Es war ein guter Saisonabschluss.
Okay.
Also wir sind eine gute Dressurreiter L geritten zum Abschluss. Damit kann ich gut ins Wintertraining gehen und
Also das ist jetzt nicht so ein, also diese 4,8 Momente, das ist ja ein, also das braucht man wirklich nicht. Klar ist es jetzt so, wie du es schilderst, ist es auch das Gegenteil, also ist es nicht wirklich schön, aber ich sag mal so, es gibt ja das, also es gibt ja die Zahl auf dem Papier, aber es gibt auch das, was man selber gefühlt hat. Es gibt ja quasi, es gibt einfach das, was da passiert ist, ne? Also
man muss dabei auch immer im Blick behalten, dass er erst 5 ist. Nee,
absolut.
Und dass er immer noch hinten so ein bisschen überbaut ist und dass diese Versammlung im Galopp ihm wirklich noch schwerfällt. Also er kann das nicht so wie Nixon 5-jährig. Also er kann hinten einfach die Last noch nicht so aufnehmen und er kann sich noch nicht so versammeln, vor allem im Galopp. Das ist immer unser Thema ist immer die Galopptour, weil er da einfach mit der Versammlung einfach noch ein Kraftproblem hat. Ich glaube, dass das nächstes Jahr gar kein Thema mehr ist, wenn wir über den Winter jetzt noch ein bisschen Kraft trainieren und mit dem Springen kriegt er auch mehr Kraft hinten. Ich glaube, dass das nächstes Jahr alles kein Thema mehr ist und man muss es immer im Blick behalten, das Pferd ist erst 5 Jahre alt.
Ja.
Und dafür macht er das wirklich super toll.
Ach, und ich glaube auch ehrlich gesagt, gerade vor dem Hintergrund, ich neige ja dazu, das gebe ich auch zu, das dann so aus dem Impuls heraus so verbissen zu sehen. Also das triggert mich ja total, wenn du das so schilderst und sagst, okay, die haben da was ganz anderes gesehen. Also es triggert mich, aber eigentlich ist es auch scheißegal. Also das, weißt du, das ändert ja nichts an der vernünftigen Ausbildung dieses Pferdes. Es ändert nichts daran, wie der sich entwickelt. Und das ist alles total positiv. Und ja, Amen. Also ich glaube.
Und natürlich bin ich dann enttäuscht, aber ich bin auch sehr verwöhnt von Nixon. Also ich habe mit Nixon so unzählig viele Schleifen gesammelt und ich bin da auch noch sehr verwöhnt. Ich hatte kaum ein Turnier, wo ich keine Schleife mitgenommen habe mit dem Nixon. Es war immer mal so, dazwischen war es immer mal ein Turnier, aber ich habe viele, viele Schleifen gesammelt mit dem Nixon. Und jetzt erwarte ich natürlich auch immer noch so, ich komme da rein, weißt du, sie kam da und siegte. Naja, es wird manchmal auch ein enges Ding, aber ja.
Und das ist halt auch schwer. Und
demütig.
Und die anderen können auch was, darf man auch nicht vergessen.
Ja,
ne? Also das
ja,
ist,
auf jeden Fall.
Das ist mal so. Ja, vollgepackter Tag.
Morgen, cool. Zweiter Tag, Klecks bei Herrn Wille. Ich freue mich schon.
Darüber reden wir dann nächste Woche.
Ja.
Also das haben wir schon mal und mit Blick auf die Uhr und wir haben ja noch ein bisschen was vor. Ich sag's nur schon mal, ich glaube, die veganen Halfter haben auch noch ein Wöchelchen Zeit, weißt du? Ist ja auch ein guter Teaser. Also wie viel die auch kosten. Sie sind aus Abfall gemacht.
Also jetzt kommen heute nicht die veganen Halfter.
Ach, wir haben ja auch noch die, also richtig sitzen mit Melina. Da muss ich dir auch noch eine Standpauke halten gleich. Also ich glaube, nee, komm. Also letzte Woche haben wir über eine Stunde abgeliefert und wir sind noch nicht am Ende. Also.
Aber du weißt schon, diese Hörerin, die gesagt hat, es ist viel schöner, wenn ihr babbelt.
Naja, deshalb, wir babbeln jetzt, okay? Wollen wir weitermachen mit hier unserer Nicole Weidner-Ecke, unsere Edelpraktikantin, Volontärin ist sie sogar.
Edelpraktikantin.
Volontärin, Nicole Weidner. Ich soll Begriffe aus der Pferde- und Reiterwelt erklären.
Übrigens, Nicole hätte auch gerne neue Stiefel, aber Daniel ist so geizig.
Ach so, blöd. Und wir erhöhen jetzt mal, also wir bauen jetzt mal einen medialen Druck auf.
Genau. Genau das wollte ich.
Ja. Daniel, du weißt, happy wife, lucky life.
Ich habe zu Nicole gesagt, das wäre ein gutes Schnarch-Goodie. Er soll dir einfach ein paar tolle Stiefel kaufen. Meine kommen nächste Woche.
Der schnarcht so, ne?
Genau, ein Schnarch-Goodie.
Genau, darf man das öffentlich, sag mal, also wir breiten hier das Privatleben.
Wer kennt schon Daniel?
Ja, aber sie ist Europameisterin.
Stimmt, sie ist ja prominent.
Sie ist ja prominent in der Reiterwelt.
Aber da muss sie damit leben können, dass das Paparazzi und Pferdepodcastler.
Genau. Wir sind die Yellow Press der Pferdepodcast. Genau. So muss man das mal sehen. Mit uns zu reden ist auch gefährlich.
Also Daniel, sei nicht so geizig. Ja,
also es ist wie in der Bildzeitung, ne? Man fährt im Fahrstuhl mit ihr nach oben, aber man fährt auch wieder runter. So. Aber Nicole ist ja noch auf dem Weg nach oben mit uns. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich soll Begriffe erklären aus der Reiter- und Pferdeszene, Pferdefachbegriffe, die ich als Laie, der ich ja eigentlich bin, ich versuche das ja hier nur in meiner Not zu kaschieren so ein bisschen, aber ich bin ein Laie und ich soll es jetzt erklären. Wie war nochmal der Begriff? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Zeit gehabt, mir da noch Gedanken drüber zu machen.
Piephacke.
Die Piephacke. Ach ja, jetzt komme ich wieder drauf. Was ist die Piephacke beim Pferd? Also ich hatte das ja schon im Teaser so angedeutet, dass ich da so eine These habe, dass das jetzt nichts ist, was unmittelbar quasi von Geburt an ein Teil des Pferdes ist oder so, sondern dass das was sein könnte, was so aus der Welt des Pferdezubehörs kommt, dass das die Erfindung eines Startups ist. Und ich sag dir jetzt mal meine Theorie, es ist also erfunden worden in Schleswig-Holstein von einem Landwirt, also auf einem Pferdehof.
Ein Startup-Landwirt.
Muss man sagen, ein kreativer Landwirt. Also Pferdehöfe sind ja häufig angedockt an landwirtschaftliche Betriebe, waren vielleicht früher mal landwirtschaftliche Betriebe. Und es ist ja so, dass da aber immer noch die Bauern dann rumfahren mit irgendwelchen Traktoren. Und da besteht ja auch eine Unfallgefahr. Und wann besteht die? Zum Beispiel, wenn Pferde aus Hängern ausgeladen werden und der Landwirt kommt mit dem Trecker da langgefahren und die
und
Pferde
mäht das Pferd um.
Haben ja hinten keine Augen und so weiter. Und das ist ja schon blöd. Oder wenn die rückwärts aus Boxen rausschießen. Und dafür, du kennst es vielleicht auch,
wenn die Last der rückwärts fahren,
wenn so
die
Gabelstapler piep, piep, rückwärts piep, fahren, dann piepen die.
Und der hat noch eine Hacke dran, um dem Gaul schnell noch eins überzuziehen.
An die Hacken des Pferdes. So ein Landwirt, das sind ja keine Pferdeleute. Also es ist ein Tool, was man sozusagen an die Hacken des Pferdes machen kann. Und wenn die sich, wenn die rückwärts gehen, und das ist die, und dann hat der Landwirt gesagt, Knut, das ist doch eine gute Idee, das können wir machen. Aber wie nennen wir das denn? Und so, du weißt ja, wie die sind. Dann haben die drei Küstennebel drin. Peter Petersen, das ist so ganz klar. Das ist die Piephacke von den Viechern da. Dann hört man die, dann fährt man die nicht um, dann gibt's keinen Unfall, dann geht der Trecker nicht kaputt. Und deshalb gibt's jetzt quasi aus Schleswig-Holstein in aller Welt die Piephacke.
Jetzt zeige ich dir mal ein Foto von der Piephacke.
Will ich das jetzt sehen? Ach du Scheiße. Eine Piephacke ist eine Weichteilschwellung. Also, Jenny.
Ja.
Wir reden hier über Sauereien jetzt. Also,
nein, das sagt Wikipedia.
Eine
Piephacke ist eine Weichteilschwellung im Bereich der Fersenhöcke.
Der Fersenhöcker.
Sie können durch äußere Verletzungen verursacht werden, wenn Pferde an ihre Boxen- oder Anhängerwände schlagen. Also, wenn die Piepser hinten dran hätten.
So,
genau.
Die Piephacke gegen die zur Bekämpfung der Piephacke. So sieht's mal aus.
Genau. So sieht's aus. Jetzt wisst ihr, was eine Piephacke ist.
Eine Weichteilschwellung.
Mhm. Eine Weichteilschwellung.
Das muss man auch erstmal sacken lassen, ne?
Wohin genau sacken lassen?
Ja. Du musst noch ein bisschen Glühwein nachkippen. Wahnsinn, meine
Güte. Wohin genau lässt du das sacken?
Die Piephacke. Wie kriegen wir jetzt die Piephacke wieder aus dem Kopf? Ich glaube gar nicht, bis zum Ende der Folge, ne?
Die Weichteilschwellung.
Und wie kriegen wir jetzt den Bogen zu dem tollen Service-Thema, das wir jetzt ja auch noch haben? Also, sehr lustig, Dankeschön. Nächste Woche geht's weiter mit irgendwas. Wenn ihr noch Begriffe habt aus der Pferdewelt, die ich erklären soll, her damit. Jenny, du hast ja heute, ich komme noch einmal ganz kurz zurück auf die Klecksituation und ich wollte da nicht gleich reingrätschen, weil es hätte zu lange gedauert, um das Ganze aufzulösen. Aber du hast erzählt, dass du mit dem Klecks, also wie du dich warm gemacht hast, wie du Klecks warm gemacht hast, Schritt gehen und so weiter. Davon hast du gesprochen. Hast du dich denn auch warm gemacht? Bist du mal so eine Runde,
ja.
bist du mal eine Runde getrabt?
Ja, ich mache immer.
Ehrlich?
Ja, ich dehne Gymnastik. Meine. Ja.
Also echt
mache ich
jetzt?
Auch Yoga.
Sehr gut.
Ja.
Jetzt habe ich gedacht.
Und ich dehne immer so meine Faszien.
Die Faszien, die spielen jetzt auch gleich eine Rolle?
Genau. Mach ich schon, ja.
Wahnsinn.
Dass ich locker in der Hüfte mitschwingen kann.
Guck mal, jetzt hatte ich im Kopf. Da
und schön in der Mittelpositur aufrecht.
Jetzt, also da kannst du mal sehen, jetzt habe ich, also was für ein schlechter Mensch ich bin. Ich habe jetzt zweimal gedacht, ich könnte dich so auszählen, weißt du?
Hast du gedacht, ne?
Und das habe ich auch nur gedacht. Kann ich gar nicht.
Nee.
Also das spielt nämlich bei dem Thema, und da sind wir jetzt beim Thema der perfekte Sitzschulung, da spielen solche Dinge eine große Rolle.
Ich weiß.
Wir bringen heute für euch den zweiten Teil des Gesprächs mit unserer Western-Expertin Melina Rapp. Mit der haben wir ja in der vergangenen Woche tatsächlich über das Westernreiten gesprochen. Und wir reden heute aber, denn auch da kennt sie sich super gut aus, mit ihr noch über das Thema Sitzschulung. Und das ist auch ganz unabhängig von der Geschichte Westernreiten oder Englischreiten oder Springreiten. Das ist im Prinzip für alle gleich. Melina kennt sich gut damit aus, beschäftigt sich sehr lange damit, macht auch eine Zusatzausbildung, der perfekte Sitz. Was muss man beachten? Wie geht das? Und wir sagen auch in dieser Woche, once again, hallo Melina, schön, dass du bei uns bist.
Hallo.
Melina, Sitzschulung, also der richtige, der perfekte Sitz im Sattel. Ich habe schon gesagt, du kennst dich da sehr gut aus. Du machst auch gerade auch noch eine Zusatzausbildung zum Reittrainer, Sitzschulung. Das ist auch sehr intensiv. Du hast gesagt im Vorgespräch, das dauert, glaube ich, noch ungefähr ein Jahr, bis du dann soweit bist. Erzähl doch vielleicht schon mal so vom Stichwort her Sitzschulung. Was verbirgt sich dahinter? Um was geht's dabei?
Ja, wenn wir auf dem Pferd sitzen, dann sollten wir dann am Ende des Tages einen guten, ausbalancierten Grundsitz haben. Wie für die Pferde haben auch wir eine Ausbildungsskala als Reiter. Und der Sitz ist im Grunde die Basis von allem. Also das Pferd kann so toll ausgebildet sein, wie es möchte. Wenn wir nicht gut sitzen, haben wir irgendwann beziehungsweise das Pferd ein Problem. Mhm. Es geht viel um Biomechanik, es geht viel um Anatomie, nicht nur des Pferdes, sondern vor allem auch des Menschen und über Muskel- und Fasziengruppen und wie man vielleicht auch, vor allem in der Zeit, wo wir viel, viel sitzen, im Auto, im Büro, in der Schule, wie man gewisse Muskelgruppen wieder löst und auch am Ende sogar diverse Krankheiten vorbeugt. Wie zum Beispiel Bandscheibenvorfälle,
ja.
Verspannungen und so weiter.
Also gut und im Idealfall perfekt. Okay, aber ich meine, Perfektion ist ja immer so eine Sache, aber möglichst perfekt zu sitzen im Sattel, das ist, wenn man so will, das große Ziel. Du hast gerade schon gesagt, Muskeln gezielt entspannen. Kannst du so ein Beispiel noch geben? Wie kommt man da hin? Also wie sieht zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie eine Unterrichtsstunde auch bei dir buchen würde und sagen würde, Melina, wir machen jetzt mal eine halbe Stunde, möchte ich arbeiten an meinem Sitz? Ich habe das vorher noch nie gemacht. Was sind so zum Beispiel erste Übungen, die Reiterinnen und Reiter machen können? Wie gehst du dann vor? Also wie packt man sowas an? Ist ja wahrscheinlich wie bei allem auch ein längerer Prozess, der sich dann da anschließt. Also man kriegt es nicht in einer Stunde hin, ist schon klar. Aber also mal so ein paar Beispiele, wie fängst du die Geschichte an?
Also erstmal kann ich die Segel aus dem Wind nehmen und kann sagen, den perfekten Sitz werden wir, glaube ich, alle niemals erreichen. Dafür sind wir als Menschen und auch die Pferde einfach viel zu unterschiedlich in ihrer Beschaffenheit. Aber man kann dem Ganzen sehr nahe kommen und es ist auch vor allem ein sehr wichtiges Thema, das viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Wie sieht so eine Stunde bei mir aus? Ich gucke grundsätzlich, egal bei wem, was er reitet, ob er neu bei mir ist oder schon länger, immer auf den Sitz. Und das wird immer grundsätzlich auch direkt korrigiert. Es kann sein, es ist manchmal tagesunabhängig. Wir sind morgens, fühlen wir uns anders als abends. Das ist auch schon mal ein großer Punkt. Wenn jetzt jemand ganz Neues zu mir kommt und sagt, ich möchte ganz gezielt am Sitz arbeiten, dann kann man sich das nicht vorstellen, dass ich den an die Longe nehme und wir machen mal, sondern ich schaue erst mal, wie reitet er denn sonst? Linksrum, rechtsrum, Schritt, Trab, Galopp. Wie sitzt er drauf? Im Stehen, im Rückwärtsrichten, in vielleicht auch einzelnen Lektionen. Und dementsprechend fange ich dann an den Baustellen an. Ganz oft ist es einfach die Hüfte, beziehungsweise die Hüfte ist eigentlich falsch gesagt, weil das ist unser Becken. Das kann zu Verspannungen führen im Rücken oder es gibt natürlich auch diverse Vorerkrankungen, die man hat. Das kann vielleicht auch im Knie sein, das kann in der Schulter sein, im Nacken. Das können verspannte Hände sein, das kann ein verspannter Kiefer sein. Am Ende ist der Körper, hängt komplett miteinander zusammen in sogenannten Muskel- und Faszienketten. Und ja, da gilt es dann eben gezielt dann erstmal die größte Baustelle zu suchen und nach alles dann aufzulösen, dass der Sitz dann wirklich schön locker wird. Und vor allem gibt es dann auch noch Trockenübungen, die man machen kann, vorzugsweise auch dehnen, gerade weil sich viele Muskeln einfach durch das lange Sitzen auch zurückziehen und versteifen oder steifer werden. Und ja, es ist wie beim Joggen, man macht sich warm, man dehnt sich. Und das ist beim Reiten als Reitsport eben genauso.
Okay, also du würdest gezielt hingucken. Also jetzt bei mir zum Beispiel, ich habe das Problem, dass so die Schulter- und Nackenpartie ist verspannt. Das heißt, du würdest das dann also quasi sehen. Chris, du bist schief da oben. Und dann gibt es dann eben gezielte Übungen, die dafür sorgen, ja, blöd gesagt, dass ich jetzt zum Beispiel in meiner Schulterpartie ein bisschen gerader werden würde und dass man auf die Art und Weise dann weiterkommt, okay?
Genau, es gibt dann noch so ein paar ganz nette Tools über Bälle und Schwämmchen. Und das sind schon ganz nette Helfer, um einfach den Körper aus der Reserve zu locken. Mhm. Und da kann man ganz viel machen, auch für sich zu Hause, da nach und nach einen besseren Sitz zu bekommen.
Gibt es denn da Unterschiede? Weil wir hatten ja in der vergangenen Woche gelernt, du bist sozusagen die Fachfrau fürs Westernreiten. Würdest du sagen, da gibt es Unterschiede zwischen einzelnen Reitweisen, also keine Ahnung, Springreiten, klassische Dressur oder Westernreiten? Oder ist das eigentlich eine Problematik und ein Thema, was so alle Reitweisen gemeinsam haben?
Genau, das ist ein ganz übergreifendes Thema. Es gibt keinen Unterschied erstmal zu Mensch und Pferd, weil jeder Mensch hat die gleichen Muskelgruppen, jeder Mensch hat die gleichen möglicherweise die gleichen Knochenanzahlen, die gleichen Gelenkstrukturen wie beim Pferd genauso. Da ist mir das erstmal völlig egal, ob das ein Pony ist, ein Kaltblüter oder ob das ein S2-Sterne-Springreiter ist oder ein A-Dressurreiter oder ein Westernreiter. Also das ist völlig egal. Ein guter Sitz ist im Grunde reitweisenübergreifend. Also es geht am Ende des Tages darum, dass das Becken gut schwingt, dass wir mit dem Pferd eben zusammen in eine gleiche Bewegung kommen und das Pferd nicht stören in seiner Bewegung.
Gibt es sowas wie, ist immer ein bisschen schwer, sowas zu sagen, aber ich frage es trotzdem, gibt es sowas wie, ja, so Tipps oder Dinge, die vielleicht jeder Reiter auch ohne jetzt gleich einen Fachmann, eine Fachfrau hinzuzuziehen, die so jeder schon mal machen kann, um so zu überprüfen, gibt es da bei mir Handlungsbedarf, gibt es eine Baustelle, gibt es Dinge, die jeder schon mal irgendwie tun kann, auch ohne fremde Hilfe?
Also grundsätzlich erstmal, wenn etwas wehtut, sollte man das überprüfen lassen. Warum ist das so? Warum tut mir das Becken weh? Warum tut mir die Schulter weh? Da gilt erstmal Ursachenforschung, gar nicht mal ans Reiten denken, sondern vielleicht mal selbst zum Osteopathen oder Physio gehen und nicht alle drei Monate ein Physio fürs Pferd holen, sondern auch mal für sich selbst holen. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann kann man ruhig sich auch mal auf was Hartes setzen, mal den Sitzbeinhöcker fühlen oder die Sitzbeinhöcker und einfach mal fühlen, sind die gleich belastet, ist eins schwerer belastet, eins schiefer belastet, weil auch der Mensch hat eine natürliche Schiefe, genauso wie das Pferd. Und der Mensch kann diese Schiefe von sich selbst auch aufs Pferd übertragen. Da kann man sich mal mit seinem Osteopathen unterhalten oder mit seinem Physiotherapeuten unterhalten. Ganz oft sind da Gemeinsamkeiten. Ansonsten warm machen vor dem Reiten. Führt eure Pferde warm, macht mal einen Hopserlauf, bewegt euch durch alle Gelenke, weil es ist immer noch ein Reitsport und das Pferd ist nicht der alleinige Partner, sondern wir machen das zusammen und da sollte auch fairerweise der Reiter genauso warm sein wie das Pferd. Dann gibt es noch auf jeden Fall eine Möglichkeit, das ist das Problem mit den Hosen. Viele haben einfach Hosen, die am sogenannten Darmbeinstachel entlang gehen. Das ist der Darmbeinstachel, ist links und rechts an unserer, wie wir im Volksmund sagen, unsere Hüfte. Es ist aber unser Becken. Das ist der Darmbeinstachel. Das ist ja, wenn man Bauchnabel entlang geht, nach außen so eine halbe Handbreit, je nachdem. Unten sind die zwei Knöchelchen, die mal rausstehen oder auch nicht, je nach Mensch. Und da laufen 7 verschiedene Muskeln entlang, beziehungsweise beginnen dort. Und die gehen nach unten in die Beine, die gehen in die Bauchmuskulatur, die gehen an die Rückenmuskulatur. Wenn wir da eine Hose anhaben, die zu eng ist, beziehungsweise die genau da im Gürtel entlang läuft, dann haben wir schon Probleme mit der Atmung. Okay. Also das heißt, das drückt schon Richtung Zwerchfell. Also das heißt, andere Hose anziehen, so die Taillenhosen oder auch die alten Ballonhosen, die wir von früher vielleicht noch kennen. Ja, sie sind furchtbar hässlich, aber sie lassen eben diesen Bereich frei. Und da kann man schon ganz viel machen. Oder eben Reithosen, ja, die so in die Taille gehen. Ich reite selbst mit Jeans, ich habe aber meistens immer eine recht hohe an. Und bei den Reithosen noch aufpassen mit dem Silikonbesatz, weil die können das Leder angreifen von den Sätteln.
Das sind doch schon mal so handfeste Tipps gewesen. Super. Melina, wer mehr wissen will, der soll Kontakt zu dir aufnehmen. Das ist, glaube ich, auch ein handfester Tipp, oder?
Definitiv.
Melina Rapp im Pferdepodcast zum Thema der perfekte Sitz. Wir verlinken Melinas Homepage bei uns auf www.derpferdepodcast.com. Wer mit ihr Kontakt aufnehmen möchte oder sich da nochmal genauer reinlesen möchte, nur zu. Bei uns in den Shownotes gibt's das weiterführende Material. Und Jenny, mit Blick auf die Uhr und mit Blick auf den anstrengenden und langen Tag, den du schon hinter dir hast, würde ich vorschlagen, wir verschieben die veganen Halfter tatsächlich auf die nächste Woche.
Was?
Wir sind gespannt und bedanken uns fürs Zuhören.
Schon fertig?
Ja, ich weiß, oder willst du noch irgendwas loswerden? Oder man könnte ja auch einfach mal, weißt du, es wäre jetzt so eine ganz normale Folgenlänge.
Was ist denn eine normale
Folgenlänge? Das hat ja auch was. Ja, wir reden jetzt seit einer halben Stunde ungefähr.
Reicht euch das?
Ich meine ja nur so, weiß ich nicht.
Ja, muss reichen. Also
es muss mal reichen, oder?
Muss reichen.
Genau. Wir wollen ja auch, dass die Leute hungrig bleiben.
Absolut.
Auf vegane Halfter. Weißt du, kann man da auch selber mal so dran knabbern?
Du hast es im Teaser gehabt und dann hast du es vorher. Und jetzt sagst du hier, Edge gibt keine veganen Halfter.
Wollen wir die veganen Halfter doch noch machen?
Ja, komm hier, häng sie hinten dran, dann
echt
sind
jetzt?
Sie weg.
Ja. Also, Bonustrack, vegane Halfter. Man muss dazu sagen, und das muss ich jetzt wirklich noch dazu sagen, man könnte ja auf die Idee kommen, das ist Werbung.
Ist es
aber, ne? Also ist es natürlich auch ein bisschen, also die veganen Halfter dürfen sich hier vorstellen, aber wir bekommen kein Geld dafür.
Aber ihr wisst schon, wenn ihr das jetzt nicht anhört mit den veganen Halftern, dann kostet der Podcast Geld.
So.
Also nicht einfach ausmachen, sondern
also
weiterhören
jetzt wird
bis
auch,
zum Ende.
Genau, jetzt wird auch bis zum Ende gehört und wir sprechen mit Caroline. Sie ist ihres Zeichens Gründerin und Chefin des Unternehmens Nafilia aus Berlin. Vegane Halfter sind unser Thema. Hallo Caroline.
Dankeschön, ich freue mich dabei zu sein heute.
Caroline, ihr bietet hochwertige Reitausrüstung an und ihr verwendet dabei Materialien, die ohne Tierleid produziert wurden und die vegan sind. Geh doch vielleicht mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Erklär doch mal, was habt ihr alles im Angebot und wie kommt man auch auf die Idee, Pferdeausrüstung vegan zu produzieren?
Genau, nein, tatsächlich, das ist wirklich das erste Mal, dass du darüber stolperst, denn wir sind die Ersten, die vegane Halfter herstellen. Es ist so, dass ich 2019 in Frankreich war bei einer Bekannten und bin dann da hinten auf die Weide gegangen und dann kamen ein paar ausrangierte Rennpferde auf mich zu und die Schimmelstute und die Braune, das sind jetzt die zwei Pferde, die ich mit nach Berlin gebracht habe. Auf jeden Fall war ich damals dann sofort begeistert von den zwei und habe mir dann gedacht, okay, was kaufst du denn an Equipment, wenn du selber vegan lebst? Schon seit ein paar Jahren jetzt, was kaufst du da? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, habe nicht so viel gefunden. Und dann, weil ich ein paar Monate davor gerade Schuhe aus Ananasleder gekauft habe, habe ich mir gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach selber und verbinde einfach dieses Material mit meiner Idee, Halftern zu produzieren. Und dann habe ich innerhalb von 3 Monaten den Businessplan geschrieben, habe Nafilia letztes Jahr im Juli gegründet und wir sind jetzt seit August, also durch Corona hat sich das natürlich leider alles ein bisschen verzogen, nach hinten verschoben, sind wir jetzt online und wir bieten jetzt gerade 4 verschiedene Halfter an. Einmal aus Ananasblattfasern. Das sind die Abfälle von der Lebensmittelindustrie. Also zum Beispiel, du kaufst die Ananas im Supermarkt und die Blätter, die werden normalerweise alle verbrannt. Und die Firma in Spanien hat jetzt daraus ein Projekt gemacht und hat mit den Landwirten in den Philippinen eine Kooperation gestartet. Und jetzt ist es so, dass die ganzen Ananasblätter gesammelt werden, die Fasern werden extrahiert und daraus wird jetzt dieser Lederersatz erstellt. Das ist fast das Gleiche mit den Weinhalftern, die wir haben, die heißen Zoe und Alia. Da ist es so, dass die in Italien hergestellt werden, also das Leder wird da hergestellt und es sind auch Abfälle aus der Weinherstellung. Also der Wein wird getrunken und die ganzen Blätter und die ganzen Stiele und Körner und die Häute von der Weintraube, die bleiben übrig und daraus kann man Leder herstellen. Und dann haben wir noch einen Halfter aus Kaktusleder. Und der Kaktus, der Nopalkaktus aus Mexiko, ist ein sehr nachhaltiger Kaktus. Der braucht keine Chemikalien, ist sehr gut angepasst an das Klima. Und daraus wird das Leder hergestellt. Also wir haben jetzt 4 verschiedene Lederarten, 4 verschiedene Abfälle, wenn man so möchte, aus denen wir diese tollen Halfter jetzt herstellen. Und dazu haben wir jetzt noch einen Lederbalsam, das unsere Halfter wieder richtig schön pflegt und wie neu aussehen lässt.
Okay. Jetzt muss man sagen, wenn man sich eure Homepage anschaut und da sind ja auch sehr eindrucksvolle Fotos und auch so Videosequenzen und man muss wirklich sagen, das sieht wirklich sehr edel aus und diese Fallhöhe, dass du sagst quasi, das ist aus Abfällen, wenn man so will, hergestellt. Also man ist total verblüfft eigentlich, dass es möglich ist, einen so, also zumindest mal hochwertig aussehendes Produkt herzustellen. Und ich ahne mal, wenn man es anfasst, dann wird sich's auch so anfühlen. Wie haltbar ist das? Weil ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere denkt sich jetzt, etwas, das aus Abfällen hergestellt ist, geht das nach einem Jahr kaputt oder so? Also wie hat man sich das vorzustellen?
Also jede einzelne Firma, von denen wir das Leder kaufen, haben bestimmte Produktteste gemacht. Und zum Beispiel die Firma Deserto, die das Kaktusleder herstellt, die haben jetzt eine Studie gemacht. Und die schreiben auf deren Zertifikat, dass das Leder bis zu 10 Jahre haltbar ist. Also 10 Jahre, es ist schmutzabweisend, bakterienabweisend. Also es gibt schon diese bestimmten Tests und ich habe auch wirklich selber schon diese Schuhe jetzt vor ein paar Jahren gekauft und die sehen absolut, also aus wie neu. Von daher, und meine Pferde tragen die Halfter jetzt auch schon seit längerem. Wir haben verschiedene Tests gemacht und natürlich ist es ein neues Material. Ich bekomme auch zum Beispiel öfters die Frage gestellt, ob denn meine Pferde die Halfter nicht lieber auffressen möchten, als dass sie sie tragen möchten. Nein, das ist nicht der Fall. Und es ist auch nicht der Fall, dass sie sofort auseinanderbrechen. Also die sind schon wirklich sehr stabil.
Wenn ich jetzt so eine Idee habe, so wie du sie hattest und du sagst, hey, mir ist dieses Thema vegan produzieren, ohne dass irgendwie Tiere darunter zu leiden haben und ich habe die Idee, ich habe das Material, dann habe ich ja aber immer noch nicht, ich sage jetzt mal, sowas wie eine Produktion, wo wird das hergestellt? Gebt ihr das in eine Fabrik? Habt ihr es quasi designt und dann gesagt, okay, ich muss mir jetzt einen Produzenten suchen? Also ich stelle mir das gar nicht so banal vor und man muss da, glaube ich, ganz viele Probleme aus dem Weg räumen. Wusstest du, wie das geht oder hast du quasi so von deiner Ausbildung her, so aus welcher Ecke kommst du, dass du sagst, okay, ich kenne mich in diesen Abläufen aus? Weil, also ich denke mir, die Idee ist das eine, aber die Umsetzung ist dann halt ja dann doch nochmal eine sehr anspruchsvolle Geschichte.
Definitiv. Und ja, eine Gründung ist definitiv, also nicht leicht. Und ich glaube, das sagt auch keiner. Aber ich bin einfach meinen Instinkten gefolgt. Schon damals, als ich dann den Businessplan geschrieben habe, ich wusste so ungefähr, mit was ich starten möchte. Ich wusste auch, dass ich zuerst mit den Halftern starten möchte. Ich habe mir dann verschiedene Modelle ausgesucht, habe die dann, also ich bin selber Designerin. Ich habe einen Master in Design und komme aus dem akademischen Bereich. Ich habe hier in Berlin dabei, also ich bin Academic Manager für eine Hochschule in Berlin, die auf Nachhaltigkeit spezialisiert ist. Das heißt, ich habe mich schon vorher sehr viel mit auch verschiedenen Materialien und Prozessen beschäftigt. Und als Designerin habe ich mir dann einfach die Designs, die es als Halfter gibt, genommen und habe dann irgendwie die eigenen Entwicklungen, die eigenen Designs gemacht und habe dann Produzenten gesucht. Und es war wirklich nicht leicht, da dieses neue Leder wirklich eine neue Herausforderung ist. Das heißt, wir hatten verschiedene Produzenten, denen wir meterweise Material dann geschickt haben, die dann gesagt haben, nee, das geht nicht, das können wir nicht, das meine Mitarbeiter brauchen dann Umschulungen. Von daher, es war wirklich nicht leicht. Wir haben jetzt Produzenten gefunden und sind wirklich auch glücklich, haben natürlich auch immer darauf geachtet, was sind die Verhältnisse in den Produktionsstätten. Das war uns natürlich wirklich wichtig und haben jetzt einfach erstmal angefangen mit den Halftern. Wir wollen natürlich wachsen. Wir haben jetzt noch dieses Jahr Reitstiefel, die ins Sortiment kommen werden und die sind aus Apfelleder und freuen uns wirklich darauf. Genau.
Ich wollte gerade sagen, dass also wenn man den Dreh mal raus hat und sagt, okay, das ist sozusagen die Überschrift Pferdezubehör, da gibt es ja noch eine ganze Menge mehr, was man sich so vorstellen kann. Ne? Du hast es gerade gesagt, also Sättel ist ja auch noch so ein Riesenthema und das, also es gibt wahrscheinlich noch die eine oder andere Möglichkeit, um die man das noch erweitern kann. Reitstiefel hast du jetzt schon konkret genannt, ja. Also genau. Ihr wollt größer werden. Und wenn du sagst, ihr seid seit August am Markt, dann reden wir von August, aber vergangenen Jahres oder diesen Jahres.
Nee, diesen Jahres.
Diesen Jahres, also dann ist es ja tatsächlich erst ein paar wenige Monate, die ihr online seid, kann man schon, es ist wahrscheinlich wahnsinnig schwer zu beurteilen, gelungener Start, ja, nein, seid ihr zufrieden? Hängt ja auch immer dann so von den eigenen Zielen ab. Ihr werdet euch irgendwelche Größen so gegeben haben, aber kannst du ein bisschen was sagen, wie es so anläuft? Also was ist so dein Gefühl so in der Reiterwelt, wie das so ankommt, was ihr so macht?
Es kommt gut an. Wir sind hochpreisig, das ist aber einfach wirklich den Materialien zu schulden. Also ich meine, dieses Leder, das wir einkaufen, ist einfach sehr viel teurer als Tierleder. Und das ist auch schon wieder so banal. Eigentlich sollte Tierleder teurer sein als veganes Abfall, als Abfallprodukte, sage ich jetzt mal so. Aber wir bekommen wirklich sehr gute Resonanz. Wir wachsen auch stetig auf Instagram, bekommen neue Anfragen. Die Zielgruppe, es gibt die Zielgruppe und man merkt aber wirklich, dass wir die Vorreiter sind, dass Leute natürlich auch noch ein bisschen skeptisch sind. Sie wollen gerne das Material anfassen. Wir haben jetzt auch die erste Kooperation, dass wir zum Beispiel in einem Reitsportgeschäft sind und einfach und da den Kunden die Möglichkeit zu geben, es anzufassen und Vertrauen in das Material zu schaffen. Aber es ist wirklich schwierig, weil wir einfach die Ersten sind, die das jetzt machen. Aber ich bin überzeugt davon, was wir das schaffen. Und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend.
Wenn du sagst hochpreisig, das ist tatsächlich, also da wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen, also das fällt tatsächlich auf. Ich habe mich mal ein bisschen erkundigt, was kosten denn normale Halfter, was kosten eure? Also ich glaube, so bei normalen Halftern ist man so mit 50 Euro in der Kante, glaube, also da geht's so los oder da ist man so ganz, ganz gut dabei. Eure Halfter kosten 180 Euro, ne, habe ich gesehen. Also das ist so genau. Ein, so um den Dreh herum. 170, okay. Das ist schon ein Wort. Andererseits habt ihr natürlich eine Zielgruppe, wo für, ja, also wo auch viel Geld ausgegeben wird. Ne? Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das, was ihr so im Hinterkopf habt. Also es ist ja durchaus bei Reiterinnen und Reitern also auch eine Bereitschaft da, Geld auszugeben.
Genau. Wir haben auf jeden Fall zum Beispiel eine Kundin, die hatte vorher Lederhalfter, auch etwas günstigere Halfter und das hat immer, ihr Pferd hatte immer Scheuerstellen. Und jetzt hat sie zum Beispiel eines unserer Halfter und sie ist einfach verblüfft, wie schön geschmeidig das Halfter einfach ist. Und eine andere Kundin, die hat sich halt auch einfach irgendwann gedacht, wieso, also jetzt mal ganz grob gesagt, aber wieso packe ich ein nicht mehr lebendiges Tier auf mein lebendiges Tier, das ich halt wirklich liebe? Das sind halt irgendwie zwei verschiedene Welten. Und wenn man darüber nachdenkt und bestimmte Überzeugungen dann zum Beispiel hat, ich habe zum Beispiel die Überzeugung, ich lebe vegan aus ethischen Gründen. Mhm. Ich denke, wenn man bestimmte Werte hat, dann gibt man dafür auch mehr Geld aus. So wie man zum Beispiel nicht alle 5, 6 Kollektionen von irgendeinem, also 5-mal oder 6-mal pro Jahr Klamotten kaufen muss, sondern sich vielleicht einmal einen guten Pulli kaufen möchte, der dann auch ein bisschen teurer ist, aber dafür ein paar mehr Jahre hält.
Was sind so nächste Schritte, die ihr anpeilt? Ich habe so das Gefühl, dass mit dem Anfassen wollen ist, glaube ich, so ein Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, dass das für Menschen so eine große Rolle spielt. Ne? Gerade bei einem Produkt, was neu ist und wo man noch nicht so genau, also wo man tatsächlich dann mal wissen will, wie fühlt sich's an, richtig so im Wortsinne zu verstehen, sind jetzt so Sachen wie irgendwie Messen auch irgendwie ein Thema, dass man so den direkten Kontakt irgendwie bekommt.
Genau, wir sind jetzt gerade dabei, die Messen für nächstes Jahr zu planen. Wir wollen definitiv sichtbarer sein und den direkten Kontakt zu den Kunden aufbauen, einfach weil wir ein Online-Shop sind. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir den Kunden die Möglichkeit geben.
Letzte Frage vielleicht auch noch. Gibt es so eine Logik, dass wenn sozusagen bei euch die Produktion, wenn das dann mehr wird, dass ihr möglicherweise Produkte auch etwas günstiger anbieten könnt? Oder glaubst du, dass das am Ende des Tages aufgrund der verwendeten Materialien und so immer ein recht hochpreisiges Produkt sein wird?
Wir haben mit kleinen Stückzahlen angefangen. Wir werden aber immer recht hochpreisig bleiben. Das ist einfach wirklich den Materialien zu schulden. Ja, das werden wir leider immer bleiben. Was heißt leider? Nachhaltigkeit ist halt einfach immer einen Ticken teurer. Aber dafür steht dann unsere Qualität.
Caroline, veganes Reitzubehör bei uns im Pferdepodcast. Vielen Dank. Auch hier gilt, der Link zu Ihren Produkten, zu Ihrer Seite bei uns auf der Homepage www.derpferdepodcast.com. Jenny, spontane Reaktion. Ziemlich teuer, aber triggert es einen, sowas mal auszuprobieren, sowas mal anzufassen, sowas mal so irgendwie.
Ja, mal anfassen, mal fühlen, wie sich das anfühlt, ja. Ja,
also du bist schon neugierig. Also neugierig ist man.
Ja, aber ich bin so hin und her gerissen.
Also Caroline hat ja auch erklärt, und das ist, glaube ich, tatsächlich bei dem Thema ganz, also ich finde es grundsätzlich immer gut, wenn neue Sachen erfunden werden. Ich finde das Thema vegan, wie du weißt, beim Essen bin ich da ja auch ziemlich eigen, also jetzt nicht vegan unterwegs, aber so Tierwohl und so weiter spielt bei uns auf dem Küchen, also auf dem Teller zum Beispiel, bei der Ernährung schon eine große Rolle. Deshalb habe ich ein Herz dafür, deshalb habe ich auch sofort gesagt, als Caroline die Mail geschrieben hatte, hey, können wir darüber mal reden, darf ich das bei euch vielleicht mal vorstellen? Deshalb habe ich gesagt, ja komm, gerne, du bist herzlich eingeladen, das zu tun. Aber das Problem ist so ein bisschen, es ist im Moment in Anführungszeichen nur ein Online-Shop und man will es eigentlich anfassen. Und sie hat ja erzählt, dass der Weg ist, sie will jetzt auf Messen gehen, sie sind im Gespräch auch mit Händlern und das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Faktor, ne? Dass man irgendwie so, man würde das gerne mal tatsächlich.
Oder auch sehen, also auf Fotos sieht es ja dann immer, man kann sich nicht so wirklich vorstellen und anfassen und wie ist das so und genau, also.
Genau, die Firma ist ja auch noch total jung.
Weil für so viel Geld, also wenn es jetzt, keine Ahnung, ein Fuffi kosten würde, hätte ich gesagt, alles klar, komm, ich bestell mir mal eins und guck mal, wie das so ist.
Ja, naja, klar.
Aber bei dem Preis schon.
Genau, also ist, glaube ich, noch ein Weg zu gehen für Caroline. Aber wie gesagt, die Firma ist ja auch noch ganz jung und sie gehen ja jetzt auch genau diese Schritte, um die Sachen an die Reiterin, an den Reiter zu bringen. Und ich glaube tatsächlich, das ist auch so der richtige Weg.
Ich habe ja wenigstens schon veganes Plüsch an meinen Halftern.
Hast du? Ehrlich jetzt?
Ich habe für Kleckse und Plüschhalfter, aber aus Kunstplüsch.
Vega, siehste? Also dann, ich finde ja, weißt du, so dieses Klick im Kopf finde ich ja schon gut, darauf zu achten.
Ich mag aber auch keine Lederhalfter. Also meine Halfter sind alle vegan, glaube ich. Die sind aus Kunststoff.
Ja, aber wahrscheinlich haben das irgendwelche indonesischen Fünfjährigen mit dem Mund geklöppelt. Aber okay, wir wollen jetzt nicht so negativ. Entschuldigung,
jetzt
hab
ich
Entschuldigung.
Hier ein Bild im Kopf, wenn ich meine Hälfte vom Haken nehme, die armen fünfjährigen Kinder, die im Mund klöppeln.
Seht's uns nach, es war ein langer Tag in diesem Sinne. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören.
Gebt uns Sternchen.
Habt eine pferdige Woche. Hört uns Spotify, Amazon, Apple, ihr wisst Bescheid.
Prost.
Tschüss.
Tschüss.